Ein Wundertäter aus dem Libanon verblüfft Gläubige und Atheisten. So eine Schlagzeile über den heiligen Charbel Makhlouf. Papst Paul VI. Sprach den Maronitenmönch aus dem Libanon, Charbel Makhlouf, am Ende des Konzils selig und in seinem letzten Pontifikatsjahr heilig. Sein Leben auf dieser Erde war voll von außergewöhnlichen Ereignissen und unerklärlichen Phänomenen. Diese setzten sich auch nach seinem Tod im Jahr 1898 fort im Umkreis seiner Grabstätte. Lebte er heutzutage, die Aufmerksamkeit aller Massenmedien wäre ihm sicher. Die NASA würde sich mit ihm befassen, man unterzöge ihn einer Computertomographie wie bei den ägyptischen Mumien, seine DNA würde größtes Interesse wecken. Ein solches Geheimnis umgibt ihn. So äußerte sich die Schriftstellerin und Journalistin Patricia Cattaneo über Charbel Makhlouf, den Mönch aus dem Libanon. In einer mehrteiligen Sendereihe geht mit uns Pater Albert der Lebensschnur des heiligen Charbels nach. So begrüße ich Sie, lieber Pater Albert, bei Radio Gloria ganz herzlich und wir freuen uns auf den heiligen Charbel und heute im fünften Teil, in dem es um seine Familie und seine Kindheit gehen wird. Guten Tag, ja. Lieber Pater Albert.
Guten Tag, gelobt sei Jesus Christus, liebe Andrea.
In Ewigkeit, Amen.
Amen.
Heute präsentiere ich ein bisschen sein Dorf, seine Familie, seinen Vater Anton und was ist geschehen in seiner Kindheit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und viele Gnaden. Amen. Über den Vater von dem heiligen Charbel. Freude herrschte in dieser braven Familie, die mit Anstand und Würde ihr tägliches Brot verdiente. Doch keine Freude ist von Dauer in diesem Tal der Tränen. Und so ließ auch die Prüfung für diese Familie nicht lange auf sich warten. Gott schmiedet seine Auserwählten wie der Schmied den Stahl. Eines Abends war die Familie um den Tisch versammelt. Der kleine Josef, der heilige Charbel, kaum 3 Jahre alt, spielte im Haus. Plötzlich klopft es heftig an der Haustür. Alle sehen sich erschrocken an, als hätten sie eine böse Ahnung. Vater Anton steht auf und öffnet. Im Schein der kleinen Öllampe erkennt man eine Schar Soldaten hoch zu Ross. Einer tritt vor mit einem Schreiben in der Hand. Anton Makhlouf, erklärt er, ohne abzusteigen, da vom Präfekten morgen bei Tagesanbruch wirst du mit deinem Esel erscheinen und den Truppen Verpflegung bringen. Voller Schrecken versucht Anton, der Vater von heiligen Charbel, zu protestieren. Er sagte, aber Sergeant, wer sorgt dann für meine Familie? Wir sind arme Leute. Und indem er auf den letzten Josef zeigt, der braucht mich noch. Auch die anderen benötigen meine Arbeitskraft, um zu leben. Das ist nicht unsere Sache, erwidert der Soldat. Geben Sie mir doch noch wenigstens einen oder zwei Tage, damit ich noch das Allernotwendigste erledigen kann. Erwidert der Soldat, das ist ein Befehl, erklärte der Soldat. Morgen bei Tagesanbruch, wenn nicht, während die Soldaten mit rohem Waffengeklirr davonreiten, ist die Familie vollkommen ratlos. Am nächsten Morgen in aller Frühe verlässt Anton Machlouf mit gebrochenem Herzen seine Familie. Der kleine Josef spielte vergnügt und ahnte nicht, dass er bald nur ein armes Waisenkind sein und Onkel Tanios sein Adoptivvater werden würde. Erst später wird er die Umstände erfahren, die zum Tod jenes Mannes führten, den er nur so kurze Zeit gekannt hat. Die ägyptischen Truppen des Ibrahim Pascha hatten den Südlibanon besetzt. Der libanesische Emir Bashir der Große leistete ihm bewaffneten Beistand gegen Abdallah den Pascha von Acre. Die Städte des Küstenstreifens wurden nacheinander eingenommen. Die Invasionstruppen eroberten den Norden des Landes, um die türkischen Streitkräfte anzugreifen. Dabei wurden viele Bauern eingezogen. Auch Anton Machlouf traf es, und er musste sich am Materialtransport für die Armee beteiligen. Als seine Aufgabe erfüllt war, kehrte er in die Heimat zurück, wurde aber in Urfin schwer krank und verstarb in kurzer Zeit. Hier wurde er an Ort und Stelle begraben, ohne dass man seine Angehörigen verständigt hätte. Nach Monaten und tröstlichen Wartens begriff Brigitte schließlich, dass sie Witwe geworden war. Ihre stolze und tapfere Seele fügte sich in ihr Schicksal, und sie brachte ihren tiefen Schmerz Gott als Opfer dar. Sie widmete sich weiterhin der Erziehung ihrer Kinder und sorgte gleichzeitig für ihren Lebensunterhalt. Doch nach 2 Jahren einsamen Kampfes fürchtete sie, sie könnte der Fürsorge Pflicht für ihre Lieben nicht mehr genügen. Und so verheiratete sie sich wieder mit einem sehr frommen Mann namens Lahoud Ibrahim aus Bikakafra. Es war im Oktober 1833. Der seiner neuen Familie sehr ergebene Mann hegte die Hoffnung, Priester zu werden. Das spezielle Reglement der Ostkirchen erlaubte ihm dies. Es gibt ja selbst in der lateinischen Kirche Beispiele dafür, dass ein verheirateter Mann Priester wird. Er vertraute das Vorhaben seiner Frau an und diese gab ihm ihre Zustimmung. Die Ausbildung zum Priester dauerte zu dieser Zeit nicht lange. Und so wurde Lahoud Ibrahim unter dem Namen Dominik bald zum Priester geweiht. In diesem Umfeld wuchs alsbald unser kleiner Josef auf. Immer mehr verzaubert ihn das evangelische Ideal von Liebe und Hingabe, das es möglich macht, ungezwungen der Sache Gottes zur Verfügung zu stehen. An einem Festtag, Josef ist gerade 7 Jahre alt geworden, gesellt er sich zu den Kindern, die die Pfarrglocke läuten dürfen. Sein Stiefvater, der Geistliche der Pfarrei, sah liebevoll zu ihm herab. Er ging zu ihm hin und sagte: Josef, es ist jetzt die Stunde. Siehe Haladra gekommen, die Prozession. Wir werden uns darauf vorbereiten. Das Kind betritt die Kirche, nimmt Weihwasser, kniet sich vor dem Allerheiligsten nieder und geht dann in die Sakristei, um das Weihrauchfass vorzubereiten. Beim Gottesdienst schwenkt er unbekümmert das Weihrauchfass und hätte beinahe den Bart des Zelebranten versenkt. Dafür gibt es harte Vorwürfe. Später bemüht er sich um mehr Vorsicht, denn er weiß ja, dass dieser Weihrauch zu Ehren seiner himmlischen Gottesmutter brennt. Nach dem Gottesdienst räumt er die Gegenstände auf und zweigt eine Handvoll Weihrauchkörner ab, die er in seiner Hosentasche verschwinden lässt. Später werden wir erfahren, was er mit seiner Beute angestellt hat. Es lässt sich unschwer erraten, was bei der christlichen Erziehung eines Kindes herauskommen musste, dessen Stiefvater Priester war. Josef blieb in der Kirche, stets in seiner Nähe, ministrierte bei der Messe und anderen Gottesdiensten und ging ihm bei allen übrigen Zeremonien zur Hand. Und was über die Familie von dem heiligen Scherbel? Die Familie Antun Machluf. Ja, in diesem Dorf, das dem biblischen Nazareth so ähnlich und doch so ganz und gar libanesisch ist, wird am 8. Mai 1828 der fünfte Sohn von Anton Machluf und Brigitte Chudiak geboren. 8 Tage nach seiner Geburt erhält das Kind bei der Taufe in der Kirche Notre-Dame seines Heimatdorfes den Namen Josef. Das bedeutet Josef. Sein Vater Anton, ein Bauer, besaß nur ein kleines Fleckchen Land und etwas Vieh. Aber er war mit 2 Reichtümern gesegnet. Einmal sein Leben zur Arbeit und dann sein Glaube. Der stärker war als die 1000-jährigen Zedern, die er täglich bewundern konnte. Der gleiche Glaube zusammen mit einer fast klösterlichen Frömmigkeit erfüllte auch die Mutter des kleinen Josef, als sie eines Tages zu Hause betete, wie immer kniend und mit erhobenen Armen, wie ein Priester am Altar, kam ihre Nachbarin, um mit ihr zu plaudern. Sie antwortete ihr aber erst, als sie mit dem Beten fertig war. Dann sagte sie zu allen: Wenn ich bete, dann lasst niemand herein, der mich stören könnte. Sie betete gern in der Einsamkeit, unter den Augen des Vaters, der allein in unsere Herzen sehen kann. Diese tapfere Frau war unbeugsam in der Erfüllung ihrer Pflicht, das Familiengebet zu pflegen. Zur Gebetsstunde knieten alle Kinder um sie herum und verrichteten das Abendgebet vor der Ikone der Mutter Gottes, während in einer einfachen Schale ein paar Weihrauchkörner ihren Duft zum Himmel emporsandten. Wenn die Kirchenglocken läuteten, ließ Brigitta ihr Spinnrad stehen und folgte mit dem Baby auf den Armen ihrem Ruf. Andächtig der Messe beizuwohnen, war für diese Bäuerin ein wesentlicher Bestandteil ihres Glaubens. Sie fastete beinahe jeden Tag ihres Lebens. Mehr noch, sie tat das Gelübde, niemals Fleisch zu essen. Doch entband sie ihr Beichtvater von diesem allzu harten Versprechen. Dafür betete sie aber täglich den Rosenkranz. Als Mutter von 5 Kindern, 3 Buben und 2 Mädchen, legte sie Wert darauf, ihren Kindern eine streng religiöse Erziehung zu vermitteln. Ihre Tochter stand ihr in der Frömmigkeit nicht nach. Fast immer trug sie den Rosenkranz bei sich, schämte sich nicht, ihn offen zu tragen, wenn sie zum Brunnen oder auf die Felder ging. Ein paar Dorfbewohner sagten einmal zu ihr: Brigitte, Sie tragen einen langen Rosenkranz wie eine Nonne, aber Sie sind doch verlobt. Wenn Sie erst verheiratet sind, wird Sie Ihre Schwiegermutter heilig sprechen. Als ahnte sie schon ihren nahen Tod, antwortete Warda: Ich werde vielleicht noch vor meiner Hochzeit sterben. Häufig sagte sie beim Beten: Mein Gott, wenn dir meine Heirat nicht gefällt, lass mich lieber vorher sterben. Und tatsächlich starb sie wenig später als Verlobte. Lebendiger Glaube auch bei ihrem Bruder Jean, der zum Gutsverwalter seiner Heimatpfarrei ernannt wird. Doch als ihn der Bischof zum Priesterberuf überreden wollte, entschuldigte er sich bescheiden mit den Worten: Das ist eine große Verantwortung und eine große Ehre. Dazu fühle ich mich nicht würdig genug. Und wie der heilige Ephrem blieb er sein ganzes Leben nur Diakon. Erwähnen wir schließlich noch zwei Onkel Scharbels mütterlicherseits, die als Mönche des Maronitischen Ordens in der Eremitage Saint-Antoine von Kushaya, 5 Kilometer von Bikakafra, lebten. Es war dies Pater Augustin und Daniel Al-Shudiak, deren Einfluss sich entscheidend auf das Schicksal ihres Neffen auswirken sollte, wie wir später noch sehen werden. Die Schulezeit, sobald Josef, ich meine der heilige Scharbel, die Kirche verließ, eilte er in die Schule, gleich neben der Kirche, zu der sie auch gehörte. Eigentlich war es der von der großen Eiche beschattete Platz vor der Kirche, der im Sommer als Dorfschule diente. Im Winter nahm ein einziger Raum, ebenfalls neben dem Gotteshaus gelegen, die kleinen Schüler auf. An diesem Ort saßen die Schüler im Kreis um den Lehrer, häufig der Priester selbst, und lernten, wie die Psalmen gesungen wurden, wie kleine Mönchlein um den Abbe geschart, lesen und schreiben beten und ministrieren. Das war im Wesentlichen der Lehrstoff vom Bikakafra und in allen anderen Dörfern des Libanongebirges zu Anfang des 19. Jahrhunderts. Das Syrische, das auch von Jesus gesprochen wurde und auch die Sprache der maronitischen Liturgie war, nahm ebenfalls einen wichtigen Rang im Unterricht ein. Ab dem 10. Lebensjahr musste Josef, wie alle Gläubigen, die Messe zusammen mit dem Priester singen, der vor seinen Pfarrkindern stand. Das einzige Schulzeugnis, von dem man damals träumen konnte, war die Bestätigung des Geistlichen, dass der Schüler fehlerlos syrisch lesen und bei der Messe ministrieren konnte. Es handelte sich also, wie man sieht, um eine sehr einfache Ausbildung, die aber in ihrer Funktionalität dem klösterlichen Charakter genügte, der seit seinen Anfängen für die maronitische Gemeinde bezeichnend war. Die Schüler der Pfarrschule zur Eiche waren Chorsänger, Handwerkslehrlinge und Hirten in einem. Josef, der heilige Scherbel, lernte die verschiedenen Feldarbeiten kennen. Auf den Feldern und an den Hängen der Hügel führte er seine Kuh und seine Lämmer auf die Weide. Ach, wie viele Dinge erheben ihre reine Seele in dieser biblischen Landschaft dem Schöpfer all dieser Wunder entgegen. Die frische Quelle, die Blumen der Felder, das Gezwitscher der Vögel, das Lied des Windes in den hohen Pinien, die riesigen Gipfel, wo der Schnee in der fahlen Morgensonne blitzt. Bikakafra, das Dorf von dem heiligen Scherbel, ist wahrhaftig ein hehrer Ort. Wer könnte die Schönheit dieses reizenden libanesischen Dörfleins beschreiben? Dort sind die Jahreszeiten noch so vollkommen ausgeprägt. Der Winter vergreift sich trotz aller Strenge weder am Herbst noch am Frühling. Welch ein Zauber der Seele geht im April und Mai von der Farbenpracht aus, mit der sich je nach Tageszeit die schneebedeckten Gipfel schmücken, auch die Dörfer mit den roten Dächern, die Zedern, das heilige Tal, das ferne Meer und der unendliche Horizont. Überall ist die Landschaft mit leuchtenden Anemonen bedeckt, mit wilden Tulpen und Pfingstrosen, mit Hyazinthen auf schwankenden Stängeln, und Bäche und Quellen stürzen zu Tal und malen lustige Regenbogen in die Luft. Josef, der heilige Scherbel, als Kind singt und jauchzt, wenn er seine kleine Herde hütet. In dieser Einsamkeit und Stille spürt er die göttliche Gegenwart. Und wie wahr ist für ihn, dass die Wunder der Natur Gottes Ehre singen. Hier fühlt er sich ganz frei und ungezwungen. Seine junge Seele schwingt im Angesicht all dieser schönen Dinge, Bäume, Blumen, Vögel, Quellen, alles erzählt ihm von Gott. Und so, wie seine Mutter den Rosenkranz betet, wenn sie zum Brunnen geht, den Krug auf den Schultern, so lässt er seine Seele zum Herrn emporsteigen.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich danke Ihnen und ich gebe Ihnen Gottes Segen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Er segne euch, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Amen.
Ein großes Vergelt's Gott an Pater Albert für Ihre tiefgreifenden Gedanken, die schöne Betrachtung zum Leben, insbesondere der Familie, der Kindheit und Schulzeit vom heiligen Charbel, heute im fünften Teil. Und wir wünschen Gottes Segen und wir freuen uns schon auf den nächsten Beitrag, lieber Pater Albert. Mögen Sie in Ihrem priesterlichen Dienst im Weinberg des Herrn gesegnet sein und immer wieder auf die Fürsprache des heiligen Charbels bei unserem Herrn gestärkt werden. Herzlichen Dank, Deo gratias, gelobt sei Jesus Christus.
In Ewigkeit. Amen. Amen.
Amen. Amen. Wer ist der heilige Charbel? Das war das heutige Thema mit Pater Albert. Es lohnt sich, die Sendung nochmals anzuhören und dies auf www.radiogloria.ch Podcast. Nutzen Sie den Link Ihrer Familie, Freunden und Bekannten weiterzuleiten und werden Sie ein Teil des missionarischen Wirkens. Radio Gloria ist ein spendenfinanziertes Radio. Sämtliche Referenten bringen ihre Beiträge volontär mit ein. Daher sind wir für jede Spende und vor allem für Ihr Gebet dankbar. Herzlichen Dank. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mögen wir uns dem heiligen Charbel anvertrauen und ihn für unsere Anliegen bei unserem Herrn anrufen. So verabschiede ich mich bei Ihnen allen. Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.